Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle fit, trotz einer Stunde weniger Schlaf. Wir sind im Johannesevangelium und sind mittlerweile schon in Kapitel 11 angelangt. Die Grundbotschaft des Johannesevangeliums lautet wie folgt. Es gibt zwei wesentliche Punkte, die Johannes im Fokus hat. Einmal, wer Jesus ist, seine Herrlichkeit zu zeigen, wie groß er ist. Und dass, wenn ein Mensch das versteht und erkennt, und das ist Gnade, wenn man das sehen darf, wie herrlich er ist, dass durch Glauben, und das ist die Brücke zu Gott, durch Glauben Leben haben in seinem Namen. Das ist so das Zentrum. Also es geht um Jesus, wer er ist, warum er in diese Welt gekommen ist. Und das Zweite ist, dass, wenn ein Mensch sein Vertrauen in Jesus setzt, er neues Leben bekommt. Eine ganz einfache und doch so geniale Botschaft und so herrlich. Und wir sind jetzt in Kapitel 11 und wir kommen jetzt so zu einem geschichtlichen Wendepunkt im Leben des Herrn Jesus. Er steht kurz vor seiner Kreuzigung. Es sind nur noch wenige Tage, bis Jesus am Kreuz hängen wird. Er kommt Richtung Jerusalem. Und Kapitel 11 ist so ein bisschen auch, der Schwerpunkt verschiebt sich. Bis Kapitel 10 war eigentlich so das Hauptaugenmerk des Herrn Jesus, sein Volk. Er wollte es erreichen mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft. Aber die große, breite Masse hat ihn abgelehnt. Immer wieder kam es zu den Situationen, wo Menschen Steine nahmen oder ihn töten wollten. Und wir haben gelesen in Kapitel 10, dass am Ende sie auch sagten, lasst uns ihn steinigen. Und er musste gehen. Oder er ging hindurch und ging an den See Genezareth, an den Fluss Jordan und blieb dort einige Zeit. Und das ist so der letzte Punkt, wo wir waren. Und jetzt steigen wir ein in Kapitel 11 und ich habe 15 Minuten, um das zu schaffen. Nein, Spaß. Wir lesen die ersten 16 Verse und ich möchte heute eigentlich versuchen, uns so ein Grundfundament für dieses Kapitel zu geben, weil dieses Kapitel ist sehr bekannt. Und es ist wirklich, da steckt so viel drin. Ja, da können wir ein Leben lang drüber nachdenken, über dieses Kapitel. Aber ich möchte mit euch heute so ein Fundament legen, dass wir das bei den nächsten Gottesdiensten, so Herr das schenkt, wir darauf aufbauen können. Und ich möchte die ersten 16 Verse aus Johannes 11 lesen und wir werden nur ein paar Verse betrachten heute Morgen. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwidert, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Lasst uns nochmal beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass es hier um dich geht, um deine Herrlichkeit, dass du über allem stehst, auch über dem Tod. Ja, du hast den Tod besiegt am Kreuz. Wir danken dir dafür und wir wollen dich bitten, dass du uns unsere Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. In Jesu Namen. Amen. Ich hatte eben angefangen zu sagen, der Schwerpunkt verschiebt sich von dem Volk zu seinen eigenen Jüngern. Und das schließen wir daraus, dass es heißt, dass Jesus hier sagt, ich bin froh, dass das nicht geschehen ist oder dass ich nicht da war, um euretwillen. Also der Fokus verschiebt sich jetzt langsam auf seine Jünger. Warum? Jesus steht 7 Tage vor seiner Kreuzigung. Und jetzt widmet er die restlichen Tage seines Lebens ganz seinen Jüngern. Warum? Was denkt ihr? Warum war das so wichtig, dass Jesus am Ende seines Lebens nochmal sehr viel Zeit mit seinen Jüngern verbrachte und ihnen nochmal deutlich machen wollte, wer er ist? Warum war das so wichtig? Glaubensstärke. Ja? Zeugnis abgeben, sie vorzubereiten für den missionarischen Dienst. Was war noch, Monika? Mission. Ja? Denn Jesus würde die Welt verlassen, aber er gibt den Jüngern dann den Auftrag, geht hin in meinem Namen, ich gebe euch Vollmacht, verkündigt das Evangelium. Aber was ist dazu notwendig? Dass sie wirklich völlig überzeugt waren von dem, was sie predigen und in die Welt bringen sollten. Und deswegen richtet jetzt Jesus sein Hauptaugenmerk in den letzten Tagen seines Lebens auf dieser Erde seinen Jüngern und seiner Gefolgschaft. Und wir müssen sagen, das war ein hartes Stück Arbeit. Denn wir wissen, dass am Ende, als Jesus am Kreuz war, wie viele waren da noch da von seinen Jüngern? Sie liefen alle weg. Es brauchte also noch eine ganze Menge Überzeugung. Wir sind ja froh, dass der Heilige Geist dann kam. Und diese Überzeugung in ihr Herz brachte, damit sie dann auch mit Feuer und mit Bereitschaft und mit Liebe das Evangelium verkünden konnten. Sodass wir heute hier, die wir hier sitzen, davon Nutzen haben. Wäre das nicht geschehen? Gut, Gott ist souverän, er hätte einen Esel benutzen können. Oder irgendjemand anders. Die Steine, sagt Jesus, wenn die sprechen können, die würden von meiner Herrlichkeit reden. Ja, also Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten, aber er hat uns Menschen das Privileg gegeben, seine frohe Botschaft weiterzugeben. So schwach wir auch sind. Mit all unseren Zweifeln, die wir haben. Und die hatten die Jünger auch. Und Jesus wusste das. Und dieses 7. Zeichen ist das jetzt. Wir haben ja gesagt, dass Johannes 7 Zeichen herausgepickt hat aus dem Leben des Herrn Jesus. Er hat natürlich viel, viel mehr getan. Am Ende von Kapitel 20 lesen wir, wenn das alles aufgeschrieben werden würde, kein Buch der Welt würde das fassen, was Jesus alles tat. Aber Johannes hat 7 Zeichen herausgenommen. Das erste war welches?
Wasser zu Wein.
Ja, also bei der Hochzeit zu Kanaan. Das ist auch richtig, Mama. Beides das Gleiche. Ja, und dann wählte er verschiedene Zeichen. Und wir haben gesagt, das sind nicht in erster Linie Wunder, die Johannes sie betitelt hat, sondern Zeichen, weil sie sollten etwas von dem Wesen des Herrn Jesus widerspiegeln. Dass er die Macht hat über die Natur. Er wandelt auf dem Wasser. Dass er Macht hat, aus 2 Fischen und 5 Broten 20.000 Menschen zu speisen. Dass er Macht hat, Menschen zu heilen auf Distanz. Der Beamte, sein Sohn. Und so weiter. Und hier finden wir jetzt wohl das größte Zeichen, weil es auch etwas widerspiegelt. Was spiegelt denn diese Geschichte wider? Dieses Zeichen, was hier wir finden, wo es um Lazarus geht, der gestorben ist und er wird nach 4 Tagen auferweckt. Was spiegelt das wohl am meisten wider?
Die Auferstehung und das Leben.
Jesu Auferstehung, also Tod natürlich erstmal und Auferstehung. Es war eine Vorausschau auf das, was Jesus in wenigen Tagen selber erleben wird. Aber es ist auch ein Bild für einen jeden Gläubigen. Denn die meisten von uns werden wahrscheinlich, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, auch was erleben. In 100 Jahren wird hier wahrscheinlich keiner mehr sitzen von uns. Richtig? Das heißt, auch wir werden eines Tages sterben. Aber mit dem Tod ist nicht alles aus. Das will uns auch diese Geschichte zeigen. Und es ist nicht umsonst, dass bei den meisten oder vielen Beerdigungen, zum Beispiel der Vers 25 vorgelesen wird, wo es heißt, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird leben, auch wenn er stirbt. Das passt doch nicht zusammen. Und dann geht es noch weiter. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. In Ewigkeit nicht sterben. Physisch werden wir wahrscheinlich sterben. Aber mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Denn Jesus hat den Tod besiegt. Und Lazarus ist für uns eigentlich, für uns Gläubige, auch ein schönes Bild dafür, dass wir, wenn wir sterben, eigentlich spricht die Bibel da nicht vom Sterben, sondern vom Schlafen. Ja, so wie die Jünger, sie hatten es falsch verstanden. Aber wenn jemand schläft, dann wird er irgendwann wieder wach. Und so ist es für uns. Der Tod ist nicht endgültig, sondern wir gehen in Schlaf, also nicht in Seelenschlaf, sondern wir schlafen, weil Jesus uns wieder auferweckt zum neuen Leben, zum ewigen Leben. Der Tod ist eigentlich nur wie eine Brücke zum Leben. Das ist das Bild, was die Bibel uns zeigt. Deswegen brauchen wir keine Furcht haben vor dem Tod. Furcht müssen die Menschen haben, wenn sie nicht wissen, was danach kommt. Das ist schrecklich. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, denn er ist wie ein verzehrendes Feuer. Und jeder Mensch, heißt es in Hebräer 9, muss einmal Rechenschaft geben vor diesem lebendigen Gott. Jeder Mensch. Und da ist es schön zu wissen, dass es einen Stellvertreter gibt, nämlich Jesus, der für dich und mich eintritt, wenn es darum geht, und es gibt für jeden, oder über unserem Leben steht überall Todesstrafe. Der hat den Tod verdient. Der Sünde sollt ist der Tod. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe bezahlt für dich, dann gehst du frei aus. Und das ist das Evangelium. Aber Lazarus, die Geschichte von Lazarus ist für mich auch ein schönes Bild von dem Evangelium, was es bewirkt. Denn Lazarus war tot und so waren du und ich auch tot in unseren Sünden. Und was hat dich und mich zum Leben erweckt? Es war die Stimme des Herrn. Denn Jesus sagt zu einem Toten, der 4 Tage in einem Grab schon liegt und am Verwesen war, Lazarus, komm heraus. Das ist das Evangelium. Gott spricht ein Wort und Leben kommt in uns, die wir tot waren, geistlich tot. Und du kommst zu neuem Leben. Und dann heißt es, Lazarus kam heraus, in Grabtüchern umwickelt. Und ich finde das auch schön. So kommen wir raus. Noch voll von Sünde. Das Evangelium bringt etwas Neues in unser Herz. Neues Leben. Aber dieses Leben ist wie ein kleines Samenkorn. Es muss wachsen, es muss reifen. Und diese Leinentücher, die sind so das alte Leben noch, was wir haben. Und wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen das Wirken Gottes, wir brauchen Geschwister, um uns zu helfen, aus diesen Tüchern herauszukommen. Denn mit solchen Tüchern rumlaufen ist nicht nett. Auch beschwerlich. Und was sagt Jesus dann, als Lazarus da so irgendwie rauskommt in seinen Leinentüchern? Bindet ihn los! Auch das ist ein wunderschönes Bild. Jüngerschaft, Nachfolge, bindet ihn los, werde frei, lebe deiner Bestimmung gemäß, könnte man sagen. Denn das wäre komisch, wenn Lazarus lebt und noch weiter mit seinen Leichentüchern durch die Gegend läuft, oder? Stellt euch mal vor, ihr würdet das sehen. Da läuft irgendeiner rum, eingewickelt. Das ist unnatürlich. Das ist nicht der Bestimmung gemäß. Und so hat Gott dich und mich bestimmt, Kinder Gottes zu sein und auch so zu leben. Und dazu heißt es, wir brauchen Befreiung von diesen Totentüchern, die um uns umwickeln. Die Sünde, die so leicht uns umstrickt, heißt es im Hebräer. Seht ihr das Bild? Ja, und das steckt alles in diesem Text drin. Und in den letzten 2 Minuten will ich euch eine Frage mitgeben, denn ich muss schließen. Was ist in den ersten 6 Versen, was euch am meisten stört in dieser Geschichte? So will ich es mal bezeichnen. Überlegt, also Jesus ist am See Genezareth, am Jordan, oben im Norden, Galiläa. Er kriegt Nachricht, dass sein Freund Lazarus krank ist. Der Bote brauchte ungefähr einen Tag, um von A nach B zu kommen, also von Jerusalem nach Bethanien, das liegt etwas außerhalb von Jerusalem, zu Jesus. Und Jesus hört das. Und 3-mal in den ersten 6 Versen wird gesagt, dass Jesus was macht? Er liebt Maria, Martha und Lazarus. Und was hat wohl Maria und Martha erwartet, als Jesus diese Botschaft bekommt? Was denkt ihr? Dass er schnell kommt. Dass er sich beeilt. Und dann heißt es aber in unserem Text, wie geht es da weiter? Oder was sagt er dann? In Vers 6 heißt es, als er nun hörte, dass jener, den er liebt, nämlich Lazarus, krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und mit dieser Frage möchte ich euch entlassen. Warum? Warum ist Jesus nicht sofort, als er die Nachricht hörte, er hat doch Lazarus lieb? Ja, wir werden dann nächstes Mal die Antworten rausfinden. Aber ihr habt eine Zeit, Da war eben jemand? Ja, Souveränität, ja. Also Jesus selbst gibt ja auch die Antwort, haben wir auch schon gelesen. Aber nehmt mal diese Frage mit. Jesus liebte Lazarus, Maria und Martha und er kriegt die Nachricht, dass der Freund krank ist. Und Jesus bleibt, wo er ist. Warum? Und mit dieser Frage möchte ich euch entlassen, denn wir haben jetzt das Abendmahl. Und die Antworten hoffentlich beim nächsten Mal dürft ihr die alle mitbringen. Ja, kommt vorbereitet, lest das Kapitel 11 mal im Vorfeld beim nächsten Gottesdienst. Und ich glaube, beim nächsten Gottesdienst, so der Herr will, habe ich etwas mehr Zeit dann, um das zu betrachten mit euch. Aber es ist so spannend. Die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass er bleibt, wo er ist, um etwas Größeres hervorzubringen. Und das ist das Große. Was will er hervorbringen? Das ganz Große. Er will etwas Größeres hervorbringen, als das, wenn er gegangen wäre, sofort, wenn er die Nachricht bekommen hat. Und dieses Große wollen wir das nächste Mal betrachten. Aber lasst uns mitnehmen, vielleicht diese Grundbotschaft von Lazarus. Lazarus ist einmal ein Bild dafür, dass wir Menschen tot in unseren Sünden sind und wenn Jesus in dein Leben spricht, entsteht Leben. Das Zweite ist, es ist aber auch ein Bild dafür, dass was geschieht, wenn ein Christ stirbt. Wie geht es dann weiter? Das Dritte ist, haben wir gehört, dass es auch ein Bild ist dafür, dass Jesus sehr bald auch am Kreuz sterben wird und auch begraben wird, aber er hat den Tod besiegt. Und weil er den Tod besiegt hat, hat der Tod die Macht über unser Leben verloren. Und das Vierte, was auch ein Bild ist für diese Geschichte, ist, dass wenn Gott in dein Leben hineinkommt, wenn Jesus in dein Leben reinkommt, dann fängt er an, die Grabtücher in deinem Leben abzuwälzen, wegzunehmen, damit wir zu dem werden, wofür Gott dich und mich bestimmt hat. Zur Ehre Gottes zu leben. Dafür sind wir bestimmt. Und ich hoffe, dass wir das in der Kürze der Zeit so mitnehmen können. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Zeichen von Lazarus und wir danken dir, dass dein Wort Macht hat, Veränderung schafft, aber auch, dass du deinen eigenen Plan hast und dass deine Liebe sich darin zeigt, dass du nicht dort bist, wo alle anderen es erwartet hätten. sondern du hast einen viel größeren, einen viel herrlicheren Plan, auch für unser Leben. Und was wir daraus lernen können, Herr, hilf, dass wir das in den Tagen bewegen, diese Frage. Der Herr blieb, wo er war und zeigte darin seine Liebe. Schenke du dazu Gnade und Weisheit in Jesu Namen. Amen.